Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sind Hooligan-Gruppen kriminelle Vereinigungen? Darüber entschied heute der Bundesgerichtshof. In dem konkreten Fall geht es um die Hooligan-Vereinigung Elbflorenz aus Dresden. Das Gericht hat nun festgestellt, dass es sich bei den Dresdner Hooligans um eine strukturierte, geschlossen kriminelle Organisation handelt. Dadurch sind die Hooligans auf einer Stufe mit Vereinigungen des organisierten Verbrechens, wie etwa mafiösen Strukturen. Das Urteil hat weitreichende Folgen auch für andere Hooligan-Gruppen. Über die Signalwirkung des Urteils und den konkreten Fall in Dresden sprechen wir mit Gunter Pilz. Er ist Fanforscher am Institut für Sportwissenschaft der Universität Hannover. Ich sage schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, das Urteil ist jetzt gefallen. Elbflorenz gilt also als kriminelle Vereinigung. Sind die jetzt wirklich gleichzusetzen, etwa mit einer mafiösen Organisation?
Ja, das muss der BGH entscheiden. Das ist nicht, obliegt nicht mir. Und ich glaube auch nicht, dass man von dem Urteil jetzt über Elbflorenz auf generell auf alle Hooligans und Hooligan-Gruppierungen schließen kann. Ich denke, Elbflorenz ist sicherlich ein Sonderfall, der sich eigentlich durchaus von anderen Hooligan-Gruppierungen auch unterscheidet.
Was ist denn das Spezielle eben an Elbflorenz?
Also von dem, was man von Elbflorenz weiß, auch von ihren Aktivitäten, ist es ja so, dass sie sich eben nicht darauf beschränken, sich mit ihresgleichen zu prügeln, sondern einmal eine sehr stramme rechte Gesinnung haben und diese auch über ausländerfeindliche gezielte Aktionen zum Ausdruck bringen. Und insofern haben sie eben auch den Boden dessen verlassen, was eigentlich Hooligans ausmachen.
Sie haben das eben angesprochen, also die rechtsradikale Gesinnung. Wenn man sich jetzt Hooligan-Gruppen allgemein anschaut, spielt da Politik eine große Rolle?
Also man muss erstmal davon ausgehen, es gibt linke und es gibt rechte Hooligans. Es gibt Hooligans, die Arbeitslose, ein niedriges Bildungsniveau haben. Wir haben Hooligan-Gruppen, das sind Akademiker, das sind Rechtsanwälte, Notare drunter. Es gibt sehr unterschiedliche Motivstränge, warum man Hooligan ist. Aber alle haben sie im Prinzip die Gewalt als das zentrale Mittel, um ihre Bedürfnisse, die einen Spannungen, Abenteuer, die anderen ihr Selbstwertgefühl aufbauen, zu befriedigen. Aber, und das kommt dazu, im Grunde geht es Hooligan darum, sich unter ihresgleichen, unter Einhaltung von bestimmten Ehrenkodexen zu prügeln. Wenn es dann rechte Gruppierungen auch noch gibt, und man beobachtet ja durchaus, dass gerade auch Neonazis versuchen, in diesen Bereichen mit einzudringen und Hooligans für ihre Zwecke auch mit zu instrumentalisieren, das hat man ja bei Hoogesa gesehen, dann kann es durchaus passieren, dass Splittergruppen sich sehr viel stärker auch noch ausländerfeindlich betätigen. Und das ist aber dann, hat eben dann aber nichts mehr eigentlich mit Hooliganismus zu tun. Und insofern ist Elbflorenz genau hier ein Sonderfall, wo man ja weiß, dass sie sehr stark auch gerade in Richtung ausländerfeindlicher Gewalt aufgefallen sind.
Das zeigt sich auch, weil eben Mitglieder von Elbflorenz bei den Pegida-Demonstrationen immer wieder mitlaufen, sogar als Ordner eingesetzt werden. Auch in Leipzig, da liefen gestern bei den Legida-Demonstrationen mutmaßlich Hooligans mit und haben Journalisten und auch Gegendemonstranten angegriffen. Wie groß ist die Überschneidung doch bei solchen Gruppen oder bei verschiedenen dieser Gruppen zwischen eben dem Hooliganismus, dem klassischen rechtsradikalen Einstellung und eben, dass man sich auch politisch betätigt wie auf solchen Demonstrationen?
Also das gibt es und jetzt muss man leider sagen, denke ich, gerade auch in den neuen Bundesländern noch verstärkt. Wir haben ja zum Beispiel gerade nach der Hoogesa-Demonstration in Köln mitbekommen, als dann die nächste in Berlin und in Hamburg stattfinden sollten, haben sich die Hamburger Hooligans ganz klar davon distanziert. Man sieht also auch, dass sich Hooligan-Gruppen durchaus von diesen Entwicklungen auch klar distanzieren. Das ist nicht ihr Ding. Hooligans wollen sich nicht instrumentalisieren lassen. Die wollen sich auch nicht in feste Strukturen einbinden. Und auch darin unterscheidet sich ja gerade Elbflorenz von den anderen Hooligan-Gruppen, die mehr oder weniger lose Vereinigungen sind. Da gibt es bestimmte Punkte, wo man sich treffen kann, wo man dann auch ihre Auseinandersetzung machen kann, da kommt man hin. Aber es gibt ansonsten keine feste Strukturen. Das scheint ja genau bei Elbflorenz anders zu sein. Und das war sicherlich ein wesentlicher Punkt auch, warum man sie dann in die Richtung kriminelle Vereinigung eingestuft hat, dass es feste Strukturen gibt mit klaren Hierarchien.
Die Gewaltbereitschaft als eine der Kernkompetenzen des Hooliganismus haben Sie angesprochen, eben gegeneinander. In dem Fall, auch bei Elbflorenz und ähnlichen Gruppierungen, geht es auch immer wieder Gewalt nach außen, also gegen andere Unbeteiligte, in dem Fall wie eben auf diesen Demonstrationen. Nimmt das zu, dass also die Gewaltbereitschaft auch nach außen steigt?
Das hat aber da nichts mehr mit Hooliganismus zu tun. Also genau das ist ja der Ehrenkodex der Hooligans. Sie sagen, wir prügeln sich untereinander. Das Problem ist dann, wenn sich eben in solche Gruppen auch andere Motive einbringen, also wenn es eine Verschmelzung von Neonazis und Hooligans gibt, dann werden natürlich solche Dinge außer Kraft gesetzt. Und dann genau passiert das, dass man dann und in Demonstrationen zumal, wo ja nicht nur Hooligans oder sonst was sind, sondern auch andere Menschen, wenn es dann zu Auseinandersetzungen kommt, riskiert man natürlich, dass auch Unbeteiligte davon betroffen sind und das ist dann auch nicht auszuschließen. Wie weit sich Hooligans um solche Demonstrationen zusätzlich gruppieren, da muss man die Entwicklung abklären. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass in den Stadien die Hooligans so gut wie keine Möglichkeit mehr haben, sich in irgendeiner Weise auffällig zu werden. Auch die An- und Abmarschwege werden ja mittlerweile stark kontrolliert und so sind natürlich solche großen Massenaufläufe immer noch ein willkommener Anlass, wo man in der großen Masse Anonymität auch Gewalt ausleben kann. Aber das hat dann schon großteils eben nicht mehr mit dem eigentlichen Hooliganismus zu tun, sondern da sind in der Tat dann Verschmelzungen von rechtsradikaler Ideologie, Gewaltbereitschaft bis hin, und das muss man dann eben auch mal wörtlich so sagen, auch hin zu kriminellen Hintergründen. Also da verschmelzen Dinge und da wird es genau problematisch, das sauber einzuordnen und zu trennen.
Welches Signal geht denn in dem Fall jetzt von diesem Urteil aus, dass da eben so klar getrennt wurde? Kann es auch heißen, dass sich es quasi aufspaltet in die klassischen Hooligans und eben welche, die weiterhin oder auch vermehrt außerhalb des Stadions Gewalt suchen, was dann eben mit dem klassischen Hooliganismus nichts zu tun hat?
Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Hooligans, die in erster Linie nur darauf aus sind, sich mit Gleichgesinnten zu prügeln, sich sehr genau überlegen, ob sie in Zukunft in solchen Auseinandersetzungen mit wem sie sich da zusammentun, um dann auch für sich selber sicher zu sein, dass sie da nicht in einen Sog kommen von einer kriminellen Vereinigung. Insofern, glaube ich, werden die sehr viel genauer schauen, mit wem sie sich zusammentun und wo. Und von daher, denke ich, wird es vielleicht hier auch ein Stück nochmal eine klarere Differenzierung geben. Man muss aber bei allem immer nochmal sehen, mit so einer Einstufung und mit einer solchen Szene kann man natürlich zusätzlich die etwas repressiver fangen, aber in den Köpfen bewegt man ja noch nichts. Und Wichtiges wäre ja auch, dass es gelingt, dass jemand auch mal über sein Handeln nachdenkt und dann vielleicht auch selbst so irgendwann mal zur Überzeugung kommt, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg ist.
Die rechtsradikale Hooligan-Vereinigung Elbflorenz aus Dresden wurde vom Bundesgerichtshof als kriminelle Vereinigung eingestuft. Und welche Bedeutung das auch innerhalb der Szene hat, darüber haben wir mit dem Fanforscher Gunther Pilz gesprochen. Er ist Mitarbeiter am Sportwissenschaftlichen Institut der Universität Hannover. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.